Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Das neue Rezo-Video geht viral. Rezo zerstört Corona-Politik, heißt das. Und Zerstörung inkludiert hier ausdrücklich Horst Seehofer.
Habt ihr mitbekommen, dass Horst Seehofer wurde gesagt, hey, es wäre gut, Horst, wenn du dich mal mit dem AstraZeneca-Impfstoff impfen lassen könntest. Das würde in der Bevölkerung das Vertrauen dazu auch mehr steigern, bla bla bla. Und der Horst sagt, nee, hab ich keinen Bock zu. Will ich nicht machen. Ist sein Recht, der muss sich nicht impfen, wenn er nicht möchte. So. Aber dann wurde er gefragt, Horst, warum willst du das denn nicht machen? Und Horst hat gesagt, Impfstoff cool, würde ich mich grundsätzlich impfen lassen, aber er will sich nicht bevormunden lassen. Ich lasse mich nicht bevormunden bedeutet, ich will nicht das machen, was mir jemand gesagt hat, weil der mir das gesagt hat. Alter, ist der dumm? Ist der beschissen im Kopf?
Drastische Worte, große Emotionen, permanente akustische Unruhe, ja? Über Rezo zerstört Corona-Politik spreche ich mit Medienjournalist Steffen Grimberg. Tag, Herr Grimberg.
Hallo.
Wie zerstört Rezo Corona-Politik?
Naja, nimmt sich die Politik sehr, sehr hart zur Brust. Sie haben es ja gerade in dem Ausschnitt schon gezeigt. Die fucking Bundesregierung bekommt gleich mehrfach Effekt, Fett weg. Über Armin Laschet wird gesagt, dass sie tut körperlich weh, wie dumm das ist, als er mit seiner Landtagsrede zitiert wird, wo man sieht, dass er sagt, ja, wir haben uns im Frühjahr erhofft, dass mit wärmeren Temperaturen die Inzidenzwerte zurückgehen würden. Rezo ist da komplett emotional. Er sagt am Anfang auch, wenn ich mal kurz ranten darf, also wenn ich mich mal aufregen darf. Ja, und das tut er dann eine knappe Viertelstunde lang ziemlich erfolgreich.
Zwei Tweets zum Video fand ich ganz anschaulich. Wissenschaftsjournalistin Mighty Nguyen Kim schreibt, Rezos Rant hat etwas, was sachlichen Warnungen fehlt. Ein Ventil für den ganzen Frust. Und Journalist Enno Park schreibt, der Politfuck-up, den wir gerade erleben, ist so monströs, dass dieser Ton nicht nur angemessen, sondern teilweise zwingend ist. Kann man sagen, das ist die perfekte, vielen aus der Seele sprechende Wutkomposition, die Rezo da liefert?
Na, zumindest, wenn wir auch noch gucken, wo das Ganze stattfindet, nämlich auf YouTube und vor allen Dingen auch für jüngere Menschen gedacht ist und jetzt bitte nicht ein ausgesuchter Leitartikel einer großen überregionalen deutschen Tageszeitung ist, kann man sagen, absolut, da ist viel Wut drin, da ist viel Emotion drin. Was mich allerdings ein bisschen stutzig macht, ist, Rezo ist sonst genauer. Wir haben hier zum Beispiel im Vergleich zu seinen natürlich auch viel längeren Zerstörungsvideos, wie zum Beispiel Rezo zerstört die CDU oder Rezo zerstört die Presse, so gut wie gar keine Belege. Es gibt ganz wenige Einspieler sonst, und das macht für mich jedenfalls Rezo so stark. Normalerweise ist er ja immer sehr, sehr gut belegt. Er hat Clips, er hat Zeitungsausschnitte, er hat Grafiken und so weiter. Das gibt es hier so gut wie gar nicht. Aber Sie haben es ja schon gesagt, das Ganze ist auch eher auf Emotionen als auf ja, ganz korrekten Inhalt angelegt.
Wie ordnet sich denn dieses Video ein in die Zerstörungsvideo-Historie? Also eben auch, was Genauigkeit angeht, stimmende Fakten.
Naja, zum einen müssen wir ihm zugutehalten, es ist natürlich wesentlich kürzer. Die beiden anderen Sachen sind fast eine Stunde lang. Ich vergleiche mal lieber, er hat ja im letzten November was gemacht zu diesem Phänomen der Maskenverweigerer und ist mit denen sehr, sehr hart auch ins Gericht gegangen. Das war allerdings auch sachlicher. Das heißt, hier ist es wirklich die reine Emotion. Und ich muss sagen, er ist auch dann irgendwann ungenau. Es fängt zum Beispiel an mit seiner Aufregung, die ja berechtigt ist, über die ganzen Korruptionsfälle in den Unionsparteien. Und da sagt er dann aber, die kann man gar nicht alle mitbekommen, weil es so viele sind. Und da muss man sagen, hey, Moment mal, Rezo, da hörst du dich jetzt auch fast ein bisschen an wie der ein oder andere Anhänger von Verschwörungsmythen. Denn das ist natürlich bezifferbar, die Fälle, die wir bis jetzt kennen. Da ist dann zum Beispiel auch die Rede davon, dass da über 300.000 Euro geflossen seien. Da gibt es auch höhere Zahlen. Also das ist nicht ganz so genau wie sonst.
Und auch populistischer als sonst?
Nee, das würde ich nicht sagen. Da wäre ich dann eher dabei, bei dieser Ventilfunktion Rezo jetzt hier Populismus zu unterstellen. Das glaube ich nicht. Der kommt da schon aus der richtigen Richtung, dass er sich ein bisschen so anhört, ist jetzt vielleicht dieser Machart geschuldigt. Er macht ja auch ein paar sehr, sehr wichtige Punkte. Er sagt zum Beispiel, die Politik hat eine unglaubliche, Ignoranz gegenüber der Wissenschaft gezeigt. Er hat da einen Ausschnitt aus einer Landsendung, wo eine Virologin von Wolfgang Kubicki und von Michael Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Sachsen versucht wird auszubremsen, die sich aber dann eben auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt und da ihr Wort behält gegen die beiden Herren, die sie so ein bisschen onkelhaft eigentlich in die Schranken weisen wollen. Und da hat er, glaube ich, schon recht. Und das war ja auch ein Phänomen, da mussten wir Medien auch erstmal mit klarkommen, wie Wissenschaft funktioniert, dass da also tatsächlich am Montag noch was gesicherte Erkenntnis sein kann, was dann am Mittwoch schon wieder überholt ist. Und dann ändert sich die Politik eben auch ganz schnell. Das ist das Einzige, was ich bei Riso ein bisschen vermisse, ein gewisses Verständnis dafür. Die Politik war genauso wie alle anderen in der Pandemie sozusagen auf Neuland unterwegs und musste sich da erstmal reinfinden. Was man aber jetzt natürlich nach einem Jahr sagen muss, dass wir jetzt noch dieses Hickhack, dieses ganze Chaos haben. Ich sage nur Brücken-Lockdown, Herr Laschet. Das ist in der Tat was, darüber kann man sich nur aufregen.
Riso zerstört die Corona-Politik und Steffen Grimberg war Augenzeuge für uns. Danke.
Gerne.
Brieftauben waren bei mir bis gestern ja somit das Schnarcheffekt-Auslösendste der Welt. Und dann kam diese Doku, die Sie morgen alle im Ersten und natürlich dann auch in der ARD-Mediathek sehen können. Diese Doku mit diesem Mann.
Wenn Sie auf die Wettflüge gut fliegen, also gute Platzierungen machen, dann sind es gute Tauben.
Wetten auf Taubenrennen. In China ein Business für die Superreichen. Und mittendrin der Pforzheimer Andreas Drapa.
Ich habe jede Woche bei Wettflüge gute Preise gewonnen, gegen 10.000, 20.000 Tauben, immer gute Resultate gehabt und dann ging das hoch.
Mein Name ist bekannt in der ganzen Welt, das ist nicht nur der Name, das ist schon Marke.
Andreas Drapa vom Pforzheimer Fliesenleger zum Brieftaubenmillionär mit China-Connection. Um maximale Flugerfolge zu erreichen, presst er das Letzte aus seinen Tieren raus. Und seine Geschichte, die erzählt Lena Leonhardt im Dokumentarfilm Höhenflieger. Tag, Frau Leonhardt.
Hallo.
Brieftauben, Pforzheim, China, Millionen. Was erklärt diese Geschichte?
Ja, für mich war das auch sehr erstaunlich. Ich bin darauf gestoßen und hatte sofort das Gefühl, das ist eine Geschichte, die erzählt werden sollte, die auch im Kleinen etwas sehr viel Größeres erzählt. Eben eine Geschichte über das Verhältnis zu Geld, was im Leben wichtig ist.
Ich weiß nicht, was im Leben wichtig ist, vielleicht wäre jetzt das Satzende gewesen. Das werden wir aber nicht mehr erfahren, weil jetzt erstmal die Verbindung abgebrochen ist. Dann versuchen wir mal.
Hören Sie mich nicht mehr?
Doch, jetzt höre ich Sie wieder. Mal gucken, wie das hält.
Okay.
Aber mir war ja schon gar nicht klar, dass Brieftauben ein chinesisches Luxushobby sind, ja?
Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Und das ist wirklich da ein Hobby der neureichen Elite geworden, die eben diese Brieftaubenrennen machen, wie eigentlich hierzulande die Pferderennen. Also das heißt, es geht wirklich um sehr viel Geld, es geht um Millionen-Jackpots. Und da können natürlich auch nur die Reichsten der Reichen mitspielen oder eben Leute, die sich wirklich aufs Übelste verschulden, weil einfach schon bei diesen Clubs überhaupt mitzumachen und die Einsätze stellen zu können, das ist einfach schon... Da muss man schon sehr viel Geld haben.
Und die bedient Andreas Drapa aus Pforzheim. Was ist das für ein Typ?
Andreas ist ein sehr spezieller Typ. Sie haben es ja schon gesagt, er ist eigentlich Fliegenleger gewesen und hat sein ganzes Leben davon geträumt. Er möchte mal zu den ganz Großen gehören und er möchte wirklich auch sehr viel Geld machen und hat es tatsächlich geschafft, mit seinem geliebten Hobby das hinzubekommen. Also das heißt, er hat schon als kleiner Junge begonnen, er hat von da an schon immer versucht, besser zu sein als all die anderen. Und dadurch, dass er hier in Deutschland sich so einen Namen gemacht hat, wurden dann irgendwann andere Menschen aus anderen Ländern auf ihn aufmerksam, wie eben China, wie Dubai, und wollten von ihm Brieftauben kaufen, wollten von ihm beraten werden. Und so kam er dann immer mehr in diese Kreise rein.
Jetzt verkloppt er ja nach Survival of the Fittest Prinzip nur die leistungsstärksten Tauben nach China oder Dubai zum Beispiel für 5-6-stellige Beträge mitunter. Und wenn er da mit seinen Geschäftspartnern zum Beispiel aus China in Pforzheim am Tisch sitzt, dann entbehrt das irgendwie nicht einer gewissen Absurdität, dachte ich mir. Ja, dieses Gefeilsche und Geschacher um die Tauben, was sie ja alles eben beobachten durften. Und mein Eindruck war, dass das auch als ganz angenehm empfunden wurde, sich ihnen so zu zeigen und auch so ein bisschen in die Kamera prahlen zu dürfen. Haben Sie da offene Türen eingerannt?
Ja, tatsächlich hatte ich Glück. Also das erste Gespräch mit Andreas oder das erste Treffen lief schon sehr gut. Und er hatte auch wirklich Lust, einen Film über seine Arbeit machen zu lassen. Und natürlich hat er durchaus gemerkt, dass ich ihn dafür respektiere. Ich meine, das muss man auch erst mal schaffen, mit so etwas so Erfolg zu haben. Also da steckt natürlich auch sehr viel Arbeit, da steckt unheimlich viel Ehrgeiz dahinter. Und das hat er gemerkt, dass ich ihn da durchaus für respektiere. Wir waren jetzt nicht bei allen Themen und bei jeder Weltanschauung einer Meinung, aber es ist eben auch sehr wichtig, wenn man Filme macht, dass man eben den Respekt gegenüber seinen Protagonisten aufbringt. Und das hat er gemerkt. Also er hat gemerkt, er wird fair behandelt und er darf seine Geschichte erzählen, aber ich zeige natürlich auch meine Sicht darauf.
Jetzt ist Ihr Film ja trotz des Du's überhaupt nicht beschönigend. Ja, Sie finden immer wieder Bilder dafür, wie maschinell, wie funktional die Tiere da gesehen werden. Die werden von Hand zu Hand gereicht, angegrabbelt wie so leblose Objekte. Die fliegen in Scharen auf Kommando los durch schmale Schlitze. Die werden chinesisch versteckbrieflicht mit Großaufnahme der Pupille in diesen Steckbriefen. Ja, das ist völlig mitleidslos. So, und dann zeigen Sie auch eine ganz andere Seite in diesem Film. TaubenzüchterInnen, die eben keine Millionen machen. Was unterscheidet diese Protagonistin denn von Andreas Drapa?
Also grundsätzlich haben wir versucht, in diesem Film die Lebensentwürfe von verschiedenen Menschen und auch eben deren Verhältnis zu, was im Leben wirklich zählt und deren Verhältnis zu Geld, eben mit der Projektionsfläche Taube zu erzählen sozusagen. Also jede dieser Menschen hat eine Beziehung zu den Tauben. Sie haben alle eine enge Beziehung, auch Andreas. Aber die Tauben stehen für jeden von ihnen für etwas anderes. Ja, Andreas ist es wirklich eben ein wirtschaftlicher Aspekt und natürlich auch Erfolg. Für Walter, ein weiterer Protagonist, der an Krebs erkrankt ist, sind diese Tauben wirklich eine Verbindung zum Leben und irgendwie auch etwas, was ihn aufrechterhält. Und Uschi, die Fabrikarbeiterin, die wirklich sehr große finanzielle Sorgen hat und nie das Glück hatte, eine eigene Familie zu gründen, für die sind diese Tauben wirklich wie eigene Kinder.
Ja. Die Taube als Projektionsfläche für das, was wirklich zählt. Also ich finde das eine super Überschrift. Was haben Sie für sich mitgenommen aus dieser Doku?
Unheimlich viel. Also es ist ja immer großartig, so unterschiedlichen Menschen zu begegnen und sich eben auch mit ganz unterschiedlichen Lebenseinstellungen auseinanderzusetzen. Das ist mir eben auch sehr wichtig, dass dieser Film eben genau dazu anregt. Also woran reibt man sich? Wo fühlt man sich natürlich eher verbunden mit einem der Charaktere? Andreas mag jetzt jemand sein, der vielleicht hier und da mehr aneckt. Andere waren aber auch sehr angetan von ihm. Also die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Und so ging es mir eben auch. Also ich möchte, dass durch diese Begegnung mit den Menschen meinen Horizont erweitern und auch fragen, wie viel von dieser Person oder wie viel von dieser Weltanschauung steckt eben auch in mir, in uns. Und eben nicht zu kategorisieren in Schwarz und Weiß, was ja manchmal leichter wäre, aber das ist es eben nicht. Das Leben ist voll mit Grautönen.
Brieftauben, definitiv kein Schnarchstoff. In der Doku Höhenflieger, morgen 22.40 Uhr im Ersten und dann auch in der ARD-Mediathek zu finden. Regie Lena Leonhardt. Danke fürs Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, ich danke auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Jury des Deutschen Sachbuchpreises 2021 hat ihre Nominierungen vorgestellt. Aus 240 Werken wählte sie 8 aus, unter anderem Menschwerdung eines Affen, Betrachtungen einer Barbarin und Hegels Welt. Deutschlandfunk Kultur Literaturkritiker René Agiga sagte in unserem Programm, die Auswahl repräsentiere ein breites Spektrum.
Das ist dem Feld der Sachbücher sehr angemessen, denn wenn man versuchen will, die besten Non-Fiction-Bücher oder Sachbücher auszuwählen, hat man eigentlich immer die Lage, dass man gezwungen ist, Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Und hier auf dieser Liste von 8 Büchern sind einfach extrem unterschiedliche, sowohl Themen wie auch Dichtegrade versammelt. Und insofern finde ich das eigentlich einen ganz attraktiven Ausschnitt.
Der Deutschlandfunk-Kultur-Literaturkritiker René Agiga. Der wegen Vergewaltigung verurteilte ehemalige Filmproduzent Harvey Weinstein will seinen Prozess neu aufrollen lassen. Seine Anwälte legten beim obersten Gericht im Bundesstaat New York Rechtsmittel gegen das Urteil ein. Sie erklärten, dem heute 69-Jährigen sei ein fairer Prozess verweigert worden. Unter anderem sei ein Juror parteiisch und der Richter voreingenommen gewesen. Im März 2020 war Weinstein wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu 23 Jahren Haft verurteilt worden. In China stimmen die Kinos ihr Publikum auf die Feiern zum 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei im Sommer ein. Zweimal pro Woche sollen die Lichtspielhäuser entsprechende Streifen zeigen. Chinas Kommunistische Partei wird am 23. Juli 100 Jahre alt. Sie hat rund 92 Millionen Mitglieder. Steffen Wurzel.
Gezeigt werden sollen sowohl aktuelle Hochglanzpropagandafilme als auch Klassiker aus den Anfangsjahren der Volksrepublik, aus den 1950er und 60er Jahren. Chinas nationale Filmbehörde hat angeordnet, dass die Propagandavorführungen vor Ort so wörtlich gewissenhaft umgesetzt werden müssen. Landesweit sollen etwa Parteimitglieder und Funktionäre in die Kinos geschickt werden, um in Sachen Geschichte und Patriotismus geschult und weitergebildet zu werden, wie es heißt.
Deutschland hat der UNESCO vorgeschlagen, den modernen Tanz in Deutschland als immaterielles Kulturerbe der Menschheit anzuerkennen. Gemeinsam mit Lettland, Österreich, Polen, Spanien und Tschechien nominiert Deutschland zudem die Flößerei für die internationale Liste des immateriellen Kulturerbes. Die Präsidentin des deutschen UNESCO, der deutschen UNESCO-Kommission Böhmer, sagte, der moderne Tanz stehe für den kreativen Aufbruch der goldenen 20er. In der Flößerei spiegele sich unsere Wirtschaftsgeschichte. Ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die Entwicklung vieler europäischer Städte nicht denkbar gewesen. Der zuständige Ausschuss der UN-Organisation entscheidet voraussichtlich Ende 2022 über die Anträge.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Wir haben ja kürzlich erst hier über eine schier unglaubliche Brieftauben-Doku gesprochen. Jetzt haben wir noch eine scheinbar erstmal viel unglaublichere Doku über Nordkorea.
Alles begann mit einem Vorschlag von einem mir unbekannten Mann aus Dänemark. Wäre es ein Spielfilm, hielte man das für unrealistisch. Er trifft sich mit nordkoreanischen Waffendealern in Afrika.
Gehen Sie einfach rein.
Oder holt bei der nordkoreanischen Botschaft in Schweden geheime Dokumente ab.
Wenn etwas schief geht, weiß die Botschaft von nichts, okay?
Klar.
Aber das ist kein Spielfilm. Alles in diesem Film ist wahr und über einen Zeitraum von 10 Jahren passiert.
Ja, das ist ein Ausschnitt aus der ZDF-Doku Der Maulwurf, Freunde von Kim Jong-un, Undercover in Nordkorea. Eine 10-jährige Undercover-Recherche heißt es und Filmkritiker Bert Rebhandel hat die für uns gesehen. Hallo.
Guten Tag.
Diese Doku gilt als Dokumentarfilmereignis. Ist das aus Ihrer Sicht eine seriöse Einschätzung?
Ja, also ich war ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt, als ich die Doku mir angesehen habe, dass sie in den deutschen Zeitungen zum Beispiel relativ ungebrochen als ein Dokumentarfilmereignis im strengen Sinne aufgegriffen wurde. Denn ich finde, dass es doch ein sehr zweideutiger Film ist. Es fällt zu Beginn auch irgendwann einmal das Wort, es handele sich um eine Groteske. Und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Der Regisseur Mads Brügger ist auch bekannt dafür, dass er sich mit Nordkorea schon davor auf eine Weise auseinandergesetzt hat, die eher ins Komische gelappt hat. Man hat damals Vergleiche angestellt zu dem Komiker Borat zum Beispiel. Und ich finde viele Elemente von diesen Sachen, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, ist das jetzt eigentlich tatsächlich, hat das wohl so stattgefunden oder ist das alles inszeniert und so weiter. Diese Zweideutigkeit prägt diesen Dokumentarfilm ganz stark.
Also ein Element, das immer wiederkehrt, sind ja Aufnahmen mit versteckter Kamera. Das heißt, da kann man sich nicht so sicher sein, wie authentisch die sind oder ob da nicht doch etwas inszeniert wurde.
Ja, zumindest ist es so, dass man, wenn man mit versteckter Kamera arbeitet, das ist ja eine klassische Methode von Geheimagenten und dadurch bekommt der Film auch ein bestimmtes Genre. Natürlich, man sieht ihn nun und er wird auch so beworben als eine Art James-Bond-Aktion. Ja. Aber tatsächlich ist es eben so, dass alle diese Aufnahmen mit versteckter Kamera und man weiß oft in diesem Film, tatsächlich muss man sehr genau mitdenken, wer ist jetzt eigentlich derjenige, mit dessen Blick wir da jetzt etwas wahrnehmen. Es spielt ja in Jordanien, in Uganda und in Nordkorea, wo es besonders schwierig ist, dass man unabhängige Aufnahmen macht. Ja. Und es ist tatsächlich so, dass diese Zweideutigkeit, finde ich, der Film die ganze Zeit nicht los wird, sondern ich finde sogar so ein bisschen steigert. Ja. Also man weiß, es geht um wichtige Dinge, Waffenhandel und so weiter, aber die Beteiligten Ob man die ernst nehmen kann, das bleibt bis zum Schluss, glaube ich, im Zweifel.
Ich bin noch etwas auf der Suche nach dem roten Faden. Was sehe ich denn dann die ganze Zeit? Also Undercover-Reporter trifft zwielichtige Menschen oder was ist der rote Faden da eigentlich?
Ja, der rote Faden ist dann eigentlich doch, dass Mats Brücker, so heißt der Regisseur, zwei Amateure hat, so sagt er das, er nennt die auch meine zwei Amateure, die durch die Weltgeschichte bummeln und mehr oder weniger zu beweisen versuchen, dass Nordkorea mit Waffen handeln möchte. Das Land steht ja unter Sanktionen, darf im Grunde keine Wirtschaftsbeziehungen haben. Und dieser Beweis ist einerseits trivial, weil man natürlich davon ausgehen kann, dass Nordkorea, so wie jedes andere illegitime Regime, seine geschäftlichen Interessen verfolgen will. Gleichzeitig aber wird da sozusagen ein internationales Mysterium so ein bisschen aufgebaut mit einem dann jordanischen Geschäftsmann, der im Abspann auch deutlich zugibt, dass er eigentlich nur betrügen wollte, also Geld einstreichen wollte. Und das ist wirklich der rote Faden, finde ich, ist letztendlich gar nicht so leicht zu finden, weil er einerseits zu klar ist und andererseits kompliziert, wirklich kompliziert.
Ist dieser Film denn eine probate Methode, um das Regime von Nordkorea zu durchleuchten?
Ich finde, er ist dazu im Grunde zu sensationalistisch. Ich würde da schon, es gibt erstens bessere Filme, es gibt eine deutsche Dokumentarfilmerin, Sung Hyung Cho, die hat sehr gute Filme über Nordkorea gemacht. Und ich glaube, das ist ein Film, der, ich glaube, letztendlich eine unernste Absicht nicht ganz verheimlichen kann.
Die Doku Der Maulwurf, Freunde von Kim Jong-un, Undercover in Nordkorea, die finden Sie in der ZDF-Mediathek. Und hier im Deutschlandfunk Kultur hörten Sie dazu einen Verriss von Bert Rebhandl. Danke dafür.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Das geht nicht. Doch. Nee. Doch. Einmal, einmal, vier. Bitte, bitte. Auf einmal, neun. Welt, bitte, bitte, mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, hey. Hopp, hopp, hopp. Hey, Pippi Langstrumpf. Und jetzt fahren wir.
Ja.
Was ist grün und klopft an die Tür?
Ein Klopfsalat.
Und was ist grün und schaut durch Schlüsselloch?
Ein Spionat. Was ist grün und liegt im Sarg?
Eine Sterbse.
Ich sehe sie immer lesend. Sobald sie einen freien Moment hatte, nahm sie ein Buch und las. Ich sehe sie in einem Liegestuhl auf dem Land. Eine Zigarette in der einen, ein Buch in der anderen Hand. Nach ihrem Tod fand ich Hefte, in die sie all ihre Lektüren notiert und zu jedem gelesenen Buch einen Satz geschrieben hatte. Ich habe dann einige von diesen Büchern gelesen. Da waren wir uns wieder besonders nah.
Gefühle und Geld. Der Podcast zu Sex, Arbeit.
Ja, über diesen Podcast sprechen wir jetzt im Deutschlandfunk Kultur. Er kommt nicht von uns, sondern vom Staatstheater Nürnberg, weil die eigentlich anvisierte Theaterbühnenversion gerade eben nicht geht, ist es ein Podcast geworden. Theater, SchauspielerInnen treffen darin SexarbeiterInnen, die damit eine Stimme kriegen. In Folge 1 treffen wir Herrin Cynthia, die als Domina in verschiedenen BDSM-Studios arbeitet.
Eine Bizarre-Lady kann auch mal devot spielen, vielleicht, je nach Bizarre-Lady. Manchmal ist Bizarre-Lady so auch so ein Begriff für Switcherin, manchmal nicht. Manchmal heißt es einfach nur, der Gast darf ihr vielleicht auch mal an die Brüste fassen. In gewisser Weise bin ich auch bizarr, weil ich auch gerne, also ich mag Oralverkehr selbstverständlich nur mit Gummi. Alles andere ist überhaupt nichts für mich. Also Sachen ohne Gummi, das ist nicht meins.
Soweit die Herren. Zu Gast bei uns ist Regisseur Wenzel Winzer, der sich diesen Podcast ausgedacht hat. Gefühle und Geld. Tag, Herr Winzer.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sex-Podcasts gibt es ja viele, auch kinky und queere. Was unterscheidet denn Ihren von den anderen?
Oft sind die Podcasts ja von jungen Menschen, die das Thema in die Öffentlichkeit bringen wollen, oder auch von SexarbeiterInnen, die selbst über ihre Arbeit sprechen. Bei uns hat sich der Podcast natürlich aus der Theaterinszenierung entwickelt, die im Januar 2020 Premiere hatte und pandemiebedingt nicht spielen konnte. Und wir aber gerne den Kontakt zu den SexarbeiterInnen, die wir in der Recherche kennengelernt haben, nicht abbrechen lassen wollten. Und weil es uns ein Anliegen war, das Thema weiter im Fluss zu halten und weiter darüber zu sprechen.
Warum?
Das hat vor allem damit zu tun, dass wir auch selber in der Recherche gemerkt haben, dass es immer noch wahnsinnig viele Vorurteile gibt, die mit dem Thema Sexarbeit zu tun haben. Also die meisten Leute denken natürlich an Menschenhandel, Szenen, die man aus dem Tatort kennt, Frauen, die verschleppt wurden. Und dann hören die meisten Vorstellungen schon wieder auf. Und ich muss selber sagen, ich habe bei der Recherche auch eigene Vorurteile gehabt, die mich immer wieder überrascht haben.
Oh, welche?
Und ich habe tatsächlich auch an diese ganzen Negativbeispiele gedacht. Also wir haben hier in Nürnberg gibt es, wie in wenigen Städten, gibt es aber auch einen Rotlichtbezirk innerhalb der Stadtmauer, wo man wirklich wie man in der Hamburger Reeperbahn das kennt, ein Laufhaus hat mit Fensterscheiben, wo die Frauen dahinter stehen und man als Kunde durch die Straße gehen kann. Und das war für mich auch befremdlich, weil ich dachte so, das kann man doch nicht wirklich freiwillig machen. Also es muss doch eine finanzielle Not dahinter stehen oder so. Und hatte mich dann aber schon mal in das Thema eingelesen und habe dann festgestellt, nee, so einfach schwarz-weiß kann das nicht sein. Und habe dann angefangen, was am Anfang sehr zäh war, Kontakt zu SexarbeiterInnen aufzubauen, um über ihre Arbeit zu sprechen, um ganz klar die Frage zu stellen, warum machen sie das? Warum oder wie kann man das machen? Und habe dann ganz, ganz schnell Feedback bekommen, mit dem ich nicht gerechnet habe. Dass Leute sagen, das ermöglicht mir, selbstständig zu sein, unabhängig zu sein. Es macht mir unheimlich viel Spaß. Natürlich gibt es diese negativen Aspekte auch, aber ich habe in meiner Recherche unheimlich viele selbstbestimmte, intelligente, wache Menschen getroffen, die das mit wirklich großem Interesse, sehr viel Leidenschaft und Liebe zum Job tun.
Wen kann man denn in Ihrem Podcast noch treffen, außer Herrn Cynthia?
Also die nächste Folge, die ausgestrahlt wird, kommt morgen. Da haben wir einen männlichen Sexworker, Alex aus München, der hauptsächlich über das Internet Kunden akquiriert. Dann treffen wir noch auf Kate Riggs. Kate Riggs ist eine bildende Künstlerin und Domina aus Berlin, die auch einen wahnsinnig interessanten Instagram-Account hat, wo sie ihre kostümbildnerischen und Musikvideos postet. Wir kommen auch noch mit Kasper zusammen. Kasper ist Sozialarbeiter. Er kümmert sich um transsexuelle Sexworker, die vor allem auf dem Berliner Straßenstrich arbeiten. Und wir treffen auch noch Ruby Rebelde. Sie ist auch eine Sexarbeiterin aus dem BDSM-Bereich, die zusammen mit einer Kollegin auch einen eigenen Podcast hat.
Also bei Ihnen kann man Leute treffen, die sagen, mir macht Sexarbeit Spaß. Welche Rolle spielt denn Spaß überhaupt in Ihrem Podcast? Also dass Sex grundsätzlich was ist, das viel Spaß machen kann, wo Lachen erlaubt ist. Also sowas wie Peitschen mit Freudenschreien statt dunkles BDSM-Gruft-Feeling.
Also man kriegt, der Ansatz für unseren Podcast war auf jeden Fall auch einfach die Menschen hinter der Sexarbeit kennenzulernen. Und wenn man einfach zuhört, wie diese Menschen über ihre Arbeit reden und auch darüber reden, wie sie in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, lässt sich das kaum vermeiden, dass man da auch lachen muss, weil sie auch natürlich einen Witz und mit einer gewissen Standfestigkeit auch ihre Position behaupten.
Jetzt würde ich gerne noch auf den Titel eingehen, Gefühle und Geld. Ja, in Folge 1 stellt die Herrin dazu klar, dass sie das sehr klar trennt, dass im Job als Domina sie sich nicht verliebt. Und es geht ja auch hauptsächlich um die SexworkerInnen. Also wieso nicht Sex und Geld als Titel?
Das ist auch aus der Recherche rausgekommen. Also ich muss auch an der Stelle dazu sagen, dass der Podcast auch aus in Zusammenarbeit und mit großer Initiative von den Schauspielerinnen entstanden ist, die auch in der Recherche mitgearbeitet haben und da auch großen Input geleistet haben. Und eine von den Fragen, die wir unseren InterviewpartnerInnen gestellt haben, war auch, was sind die größten Probleme im Job? Natürlich auch mit dem Hintergedanken, dass man wieder auf Klischees kommt, wie man wird zu Sachen gezwungen, die man nicht machen will und so weiter. Aber diese Antworten kamen eben nicht, sondern es kamen Antworten wie, naja, unsere Kunden verlieben sich manchmal in uns und Kunden können Gefühle und Sex nicht trennen. Oder es geht um das... dass Kunden etwas fühlen wollen, was sie woanders nicht bekommen können. Und das Thema Gefühle, ob das nun emotionaler Natur sind oder das physische Gefühl, haben einen sehr großen Stellenwert eingenommen. Und damit auch die Fragestellung, kann man das überhaupt käuflich erwerben? Und so sind wir auf den Titel Geld und Gefühle gekommen.
Wenzel Winzer, danke Ihnen. Und den Podcast, über den wir gesprochen haben, Gefühle und Geld, den finden Sie auf jeden Fall auf der Homepage vom Staatstheater Nürnberg.